Herzlich willkommen zur 10. Telefonkonferenz im Rahmen des Bundesprogramms Kita-Einstieg, Brückenbauen in frühen Bildung zum Thema partizipativer Einbezug von Familien. Momentan sind alle Teilnehmer stumm geschaltet. Nach dem Vortrag haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich übergebe nun das Wort an Herrn Patrick Papworth.
Ja, vielen Dank, Frau Iliane. Einen wunderschönen guten Tag von mir hier im Homeoffice. An Sie wahrscheinlich in den meisten Fällen ebenfalls noch im Homeoffice. Im Namen der Servicestelle heiße ich Sie herzlich willkommen zur 10. Telefonkonferenz im Rahmen des Bundesprogramms Kita-Einstieg. Heute zum Thema partizipativer Einbezug von Familien. Mein Name ist Patrick Papproth und ebenfalls von der Servicestelle zugeschaltet ist Frau Günster. Hallo.
Hallo.
Des Weiteren freue ich mich, unseren heutigen Referenten, Herrn Frömken, begrüßen zu dürfen. Herr Frömken ist Erziehungswissenschaftler am Institut für Partizipation und Bildung in Kiel und wird heute zum Thema Partizipation und demokratisches Handeln mit Kindern und Eltern sprechen. Herzlich willkommen, Herr Frömken.
Einen schönen guten Morgen von mir.
Guten Morgen. Im Anschluss dann an den Vortrag von Herrn Frömken werden wir zwei Praxisimpulse hören. Zunächst werden uns Frau Kiefel und Frau Hofmann aus Straubing berichten, wie ein Interviewfragebogen gerichtet an Familien mit Flucht- und Migrationshintergrund wieder dabei geholfen hat, die Zugangshürden aus Sicht der Familien, also die Zugangshürden zur Kindertagesbetreuung aus Sicht der Familien sowie deren Wünsche und Anregungen zu erfahren. Herzlich willkommen auch an Sie, Frau Kiefel und Frau Hofmann. Danach werden Frau Paschke und Frau Buslama El-Hamar aus Essen etwas zur dortigen Spielplatzkonferenz erzählen, welche Vertreterinnen und Vertreter aus ganz verschiedenen Institutionen zusammengebracht hat, um einen Spielplatz wieder einladender und zugänglicher zu machen. Herzlich willkommen, Frau Paschke und Frau Buslama El-Hamar.
Hallo.
Wie immer haben Sie als Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Anschluss dann an den Vortrag sowie jeweils nach den Praxisimpulsen die Gelegenheit, in einer Frage-Antwort-Runde Ihre Fragen zu stellen oder aus eigenen Erfahrungen zu berichten. Sollten Sie technische Probleme haben und die Präsentation nicht über den Eventmanager verfolgen können, finden Sie die Präsentation bereits jetzt auf unserer Internetseite www.plattform-spi.de. Ich wiederhole, www.plattform-spi.de. Die Internetseite ist neu, vielleicht noch nicht allen bekannt. Sie müssen sich dort ein wenig durchklicken. Sie finden im Bereich Kita-Einstieg dann die Rubrik für die Praxis. Dort gibt es dann wiederum den Unterbereich Veranstaltungen und Konferenzen, wo Sie dann unter Telefonkonferenzen alle Materialien finden können. Keine Sorge, wenn das jetzt etwas zu schnell ging, denn der Link, den Sie in der E-Mail zur Anmeldung zur Telefonkonferenz erhielten, dieser Link, der führt Sie auch direkt zur Seite der aktuellen Telefonkonferenz. Damit kommen wir jetzt auch schon zu Herrn Frömken und seinem Vortrag. Herr Frömken, ich übergebe Ihnen das Wort.
Ja, vielen Dank. Von mir ein herzliches guten Morgen an alle Zuhörenden und Zuhörende. Ich bin Ihnen zugeschaltet im Moment aus dem angenehm temperierten und sonnigen Bremen und möchte Ihnen in den nächsten knapp 45 Minuten einen kleinen Überblick geben über die Partizipation und das demokratische Handeln mit Kindern und Eltern. Möchte Ihnen Begründungen und im zweiten Teil des Vortrags auch einen kleinen Einblick in Strategien geben und werde mich schwerpunktmäßig vor allen Dingen auf die Partizipation von Eltern beziehen. Bevor ich starte mit den Inhalten, haben Sie ein Recht darauf zu erfahren, mit wem Sie es zu tun haben, wer zu Ihnen spricht. Wie schon erwähnt, mein Name ist Daniel Frömken. Ich komme aus der Praxis. Ich habe selber 17 Jahre in pädagogischen Einrichtungen in unterschiedlichen Funktionen gearbeitet und gewirkt. Von der Ausbildung her bin ich staatlich anerkannter Erzieher. Ich bin, da muss ich eine kleine Korrektur vornehmen, nicht Erziehungswissenschaftler, sondern Kindheitswissenschaftler. Bin auch zertifizierter Multiplikator für Partizipation in Kindertagesstätten und arbeitet dort nach den Konzepten Kinderstube der Demokratie und Mitentscheiden und Mithandeln. Das sind Konzepte, die vom Institut für Partizipation und Bildung in Kiel entwickelt worden sind, wo ich mittlerweile Mitglied bin. Das ist mein Hauptbetätigungsfeld. Das heißt, ich bin in erster Linie deutschlandweit umherreisender Aus- und Fortbildner für Kindertagesstätten, freiberuflich, mache in erster Linie das Thema Partizipation in Kindertagesstätten. Zweiter Strang, der durchaus damit zu tun hat, ist die Frage Umgang mit armutsbelasteten Familien. Wie Sie wissen, skandalöserweise ein in Deutschland immer steigendes Thema. Und das hat einen ganz engen Zusammenhang auch mit dem Thema Partizipation. Ich habe dazu neben meiner Fortbildungstätigkeit auch eine Weile in der Lehre gearbeitet. Ich habe einen Lehrauftrag gehabt, 5 Jahre in der Ausbildung für Erzieherinnen und Erzieher an der Sozialpädagogikschule in Bremen und habe im vergangenen Jahr 2 Semester an der Fachhochschule in Kiel gelehrt. Wie gesagt, ich bin auch Mitglied im Institut für Partizipation und Bildung in Kiel, worauf sich in erster Linie meine Ideen und Konzepte beziehen. Wenn wir über Partizipation sprechen, müssen wir anfangen, erstmal Partizipation zu definieren. Was ist das überhaupt? Wir nutzen im Institut eine Definition von Richard Schröder aus dem Jahre 1995 aus Nordrhein-Westfalen, der mal gesagt hat, Partizipation heißt, Entscheidungen, die das eigene Leben und das Leben der Gemeinschaft betreffen, zu teilen und gemeinsam Lösungen für Probleme zu finden. Es geht also hier nicht um irgendwas im luftleeren Raum, sondern es geht hier wirklich um etwas Nachhaltiges. Es geht an dieser Stelle darum, Entscheidungen zu treffen. Und das eine ist, Entscheidungen zu treffen, die mein eigenes Leben betreffen. Wenn Sie das vielleicht mal auf sich selber beziehen, stellen Sie möglicherweise fest, auch das fällt nicht immer so ganz leicht, sich selber einzugestehen, was will ich denn eigentlich? Und das zweite ist, Entscheidungen zu treffen, die das Leben in der Gemeinschaft betreffen. Auch das kann mitunter durchaus herausfordernd sein. Ich weise nur mitunter auf die Schwierigkeit hin, am eigenen Küchentisch zu zweit in der Partnerschaft vielleicht mal das nächste Urlaubsziel festzulegen. Wenn Sie das auf Einrichtungen übertragen, sehen Sie hier die große Herausforderung, hier kommen wesentlich mehr Menschen zusammen und es geht darum, gemeinsam Probleme zu lösen. Das eine, wenn es das eigene Leben betrifft, ist der Aspekt der Selbstbestimmung. Der zweite Aspekt, wenn es das Leben der Gemeinschaft betrifft, der Aspekt der Mitbestimmung. Hier gilt es also, gemeinsam Entscheidungen zu treffen. Wenn Sie sich den Duden nehmen, dann stellen Sie fest, dass der Duden in der Definition von Partizipation einigermaßen indifferent ist. Im Duden steht nämlich unter Partizipieren der Begriff des Teilnehmens und dahinter steht der Begriff des Teilhabens. Sie merken schon, hier scheint es irgendwie nicht besonders gut differenziert zu sein. Teilnehmen und Teilhaben, durchaus 2 verschiedene Aspekte. Teilnehmen kann sein, dass es eher eine etwas passive Rolle bestimmt. Das heißt, Teilnahme kann auch sein, ich sitze irgendwo in einer Runde und bin vielleicht inhaltlich gar nicht beteiligt, vielleicht schaue ich etwas verträumt aus dem Fenster. Teilhabe wiederum bedeutet, ich kann wirklich aktiv etwas an dem Prozess verändern und ich kann mich aktiv einbringen und kann an der Stelle wirklich nachhaltig was verändern. Ich bin gestern in einer Kita gewesen und habe dort auch über dieses Thema Partizipation gesprochen. Und in diesem Zusammenhang haben wir gestern mal so einen Prozess beleuchtet. Ja, sagte eine Kollegin, bei uns im Morgenkreis dürfen die Kinder auch teilhaben. Die dürfen nämlich sich aussuchen und sie werden in der Form beteiligt, dass sie sagen dürfen, wir singen Lied A oder wir singen Lied B. Da musste ich dann intervenieren und sagen, das ist nicht Partizipation im Sinne von Teilhabe. Teilhabe wäre, wenn das Kind sagen könnte, nee, ich habe hier nochmal ein Lied C von zu Hause mitgebracht oder ich möchte heute gar kein Lied singen, ich möchte heute was ganz anderes machen. Partizipation ist im Moment ein Thema, was in den letzten Jahren mehr und mehr zur Sprache gekommen ist. Es ist aber nicht, wie manchmal vermutet wird, ein Modethema. Sie werden feststellen, dass sich dieses Thema nachhaltig halten wird, weil es ein Querschnittsthema ist. Es zieht sich als roter Faden im Grunde durch alle frühpädagogischen Diskurse. Und ich habe Ihnen hier auf dieser Folie ein paar Diskurse einmal aufgemacht und würde die ganz kurz mit Ihnen beleuchten wollen, damit wir den Hintergrund klären. Ich beginne mal mit der Blase, wo steht Demokratiebildung. Darunter habe ich Ihnen den Hinweis geschrieben auf Oskar Negt, der Philosophieprofessor an der Universität in Hannover ist und der sagt, Demokratie ist die einzige Gesellschaftsform, die man lernen muss. Alles andere kriegt man so. Wie Demokratie funktioniert, wird uns nicht in die Wiege gelegt. Das heißt, wir müssen Prozesse durchlaufen, wo wir im Sinne von Demokratie, Bildung, demokratisches Handeln erlernen. Wenn wir davon ausgehen, dass Bildung Handlungslernen ist, dann müssen wir Demokratie tun, um Demokratiebildung zu erfahren. Es wird nicht reichen, wenn uns jemand erzählt, wie Demokratie funktioniert oder jemand uns zeigt, indem er es aufzeichnet, wie Demokratie funktioniert. Nein, wir müssen das handelnd erfahren. Wir müssen das tun. Der zweite Punkt, den ich Ihnen hier aufgeschrieben habe, ist der Punkt der Bildungspläne. Sie wissen alle 16 Bundesländer haben für die frühkindliche Bildung eigene Rahmenbildungspläne. Die werden an der einen oder anderen Stelle zurzeit schon überarbeitet, weil sie mittlerweile ein Alter von 10 bis 12 Jahren erreicht haben. All diese 16 Bildungspläne behandeln das Thema Partizipation. Das heißt, in allen ist es festgeschrieben, in unterschiedlicher Form, auch in unterschiedlicher Ausgestaltung, aber es gibt keinen einzigen Bildungsplan, wo Sie dieses Thema nicht finden. Dann habe ich Ihnen hier eine Blase aufgemacht mit dem Thema Inklusion und Vielfalt. Wenn wir den Index für Inklusion uns betrachten, dann spricht der erstens davon, dass vollständige Inklusion eine Zielsetzung sein kann, die aber niemals erreicht wird. Das heißt, wir haben an der Stelle im Grunde etwas, wo Sie darauf hinarbeiten, was erstrebenswert ist, aber Sie haben immer die Möglichkeit, das zu überprüfen und werden feststellen, Sie haben immer noch ein bisschen Luft nach oben. Der Index zur Inklusion schlägt vor, zur Überprüfung der inklusiven Fortschritte in Ihrer Einrichtung eine Prüffrage zu stellen. Und diese Prüffrage lautet, sind wirklich alle beteiligt? Sie sehen an der Stelle, dass die Themen Inklusion und Partizipation im Grunde zwei Seiten der gleichen Medaille sind. Sie können das nicht losgelöst voneinander diskutieren. Die Beteiligung von allen beteiligten Personen ist von Ihnen gefördert. Dann habe ich Ihnen hier noch mal ganz kurz aufgeschrieben die Resilienzförderung. Da würde ich Ihnen einen kurzen Übergang oder einen kurzen Hinweis geben, was auch die Beteiligung im Zusammenhang mit armutssensiblem Umgang zu tun hat. Professor Lutz ist Professor an der Universität in Erfurt und forscht und lehrt in erster Linie im Zusammenhang mit Armut. Der wollte herausfinden, wie kann es gelingen, den Armutsvererbungskreislauf zu durchbrechen. Also Sie haben möglicherweise vielfältig in der Presse schon davon gehört, es gibt kein europäisches Land, wo die Wahrscheinlichkeit, arm zu bleiben, wenn Sie arm aufwachsen, so hoch ist wie in Deutschland. Soziale Klasse reproduziert sich. Wir haben es also mit einem Armutsvererbungskreislauf zu tun, der relativ schwer zu durchbrechen ist. Professor Lutz wollte wissen, wie kann man da rauskommen? Seine Forschung hat ergeben, Sie können es nachlesen im Kinderreport 2012, erschienen beim Deutschen Kinderhilfswerk, der wollte wissen, wie kann man diesen Kreislauf durchbrechen und seine Forschung hat ergeben, durch frühe Beteiligungserfahrungen. Das hat den Zusammenhang, dass Kinder, die früh erfahren, dass sie wirksam sein können, dass sie Selbstwirksamkeit besitzen, dass sie ihre Umwelt beeinflussen können durch aktives Handeln, ein höheres Zutrauen gewinnen in die eigenen Fähigkeiten, ihre Lebenssituation aktiv verändern zu können. Das heißt nicht, dass alle Kinder, die sie beteiligen, jetzt nicht mehr arm werden, aber die Wahrscheinlichkeit, aus diesem Kreislauf auszubrechen, steigt exponentiell. Dann habe ich Ihnen als letzten Punkt, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, hier noch den Kinderschutz mit aufgeschrieben. Das Bundeskinderschutzgesetz hat die das SGB VIII am 01.01.2012 um einige Paragraphen erweitert, respektive verändert. Nachhaltig in Erinnerung oder bekannt deutschlandweit, stelle ich immer fest, ist immer dieser Paragraph 8a, der sogenannte Kinderschutzparagraph im SGB VIII. Der subsumiert sich logischerweise unter den Paragraph 8. Und der Paragraph 8 ist seit 1990 in Kraft. Und Paragraph 8 spricht von der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen und sagt, Kinder und Jugendliche sind an allen sie betreffenden Entscheidungen in der Kinder- und Jugendhilfe zu beteiligen. Eine weitere Erweiterung des Bundeskinderschutzgesetzes, des SGB VIII, ist die Veränderung von § 45 SGB VIII, der nämlich seit dem 01.01.2012 die Beteiligung von Kindern in Kindertagesstätten und Einrichtungen an die Betriebserlaubnis koppelt. Einen viel größeren Holzhammer, sage ich immer, kann eigentlich der Gesetzgeber nicht rausholen, um zu sagen, Beteiligung ist keine Gnade, sondern ein Anrecht und eine Verpflichtung für pädagogische Einrichtungen. Um den rechtlichen Teil abzuschließen, habe ich Ihnen hier noch einmal den Paragraph 12 UN-Kinderrechtskonvention aufgeschrieben. Artikel 12 ist der Partizipationsparagraph überhaupt in der UN-Kinderrechtskonvention. Auch die ist mittlerweile steigend bekannt, unter anderem, weil die UN-Kinderrechtskonvention im letzten November das 20-jährige Bestehen feierte und wir im Moment einen weiteren Versuch haben, Sie hören das möglicherweise an der einen oder anderen Stelle in der Presse, die UN-Kinderrechtskonvention auch in die bundesdeutsche Verfassung aufzunehmen. In die Landesverfassungen hat es die UN-Kinderrechtskonvention in 14 von 16 Bundesländern schon geschafft. Im Moment wird darüber diskutiert, ob sie auch in die bundesdeutsche Verfassung aufgenommen werden soll. Der Partizipationsparagraf Artikel 12 spricht davon, dass die Kindern, die fähig sind, sich eine eigene Meinung zu bilden, das Recht zugestanden wird, diese Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei zu äußern. Das können wir frei übersetzen mit Meinungsfreiheit. Wir müssen natürlich uns die Frage stellen, naja, ab wann ist denn ein Kind in der Lage oder fähig, sich eine eigene Meinung zu bilden? Ich mache dabei immer den Hinweis darauf, dass meine Nichte, die gerade 2 Jahre alt geworden ist, habe ich schon kennengelernt, da war sie 10 Minuten alt und sie hat uns sehr deutlich und sehr laut mitgeteilt, was in dem Moment ihre Meinung gewesen ist. Nun können wir sagen, okay, Meinungsfreiheit, nein, die UN-Kinderrechtskonvention spricht im Weiteren davon, dass diese Meinung auch berücksichtigt werden muss und angemessen, also auf die Lebenswelt der Kinder und auf ihre Möglichkeiten bezogen, was die Methodik angeht, berücksichtigt werden muss, entsprechend dem Alter und der Reife des Kindes. Was ist die Zielsetzung? Die Zielsetzung ist, in Ihrer Arbeit und in der Arbeit von anderen pädagogischen Einrichtungen in Deutschland demokratische Einrichtungen zu entwickeln, respektive demokratischere Einrichtungen. Wir haben diesen Begriff im Institut mal umfassend diskutiert und haben festgestellt, nachdem wir erst über demokratische Einrichtungen gesprochen haben, dass das im Grunde, wenn man es auf die Goldwaage legt, eine Mogelpackung ist, weil dann wäre nämlich die Leitung einer Einrichtung von den Besuchenden alle 4 Jahre abwählbar. Das habe ich noch in keiner einzigen Einrichtung gesehen. Also können wir eigentlich nur von demokratischeren Einrichtungen sprechen. Diese wiederum sollten darauf achten, die Kinder- und die Elternrechte umzusetzen, indem eben alle dort beteiligten Menschen mitbestimmen und mitgestalten können, also nachhaltige Entscheidungen zu treffen. Das ist der Aspekt der Partizipation. Diesen differenzsensibel so auszugestalten, dass eben auch die leiseren, die zurückhaltenderen und die nicht so forschen Teilnehmenden sich auch einbringen können und in dem, und dann sehen Sie schon den Übergang zur Inklusion, niemand ausgeschlossen oder abgewertet wird. Vor allen Dingen geht es auch darum, Kinder so zu beteiligen und ihnen Beteiligungs- und Beschwerdemöglichkeiten einzuräumen, um sie aktiv vor Machtmissbrauch von pädagogischen Fachkräften zu schützen. Es geht darum, dass Kinder, Fachkräfte und Eltern Demokratie lernen, indem sie Demokratie erfahren, und zwar handelnd, indem sie es tun. Das ist die Möglichkeit festzustellen, wie es funktioniert. Dabei ist es zentral und wichtig, sowohl die Kinder als auch die Eltern als Expertinnen ihrer eigenen Lebenswelten anzusehen und zu wertschätzen. Das Ziel frühkindlicher Bildung ist doch grundsätzlich, Handlungskompetenz zu entwickeln. Ich mache das immer an dem Beispiel des Schuhebindens. Wenn wir Kindern erklären, wie man eine Schleife bindet, man muss jetzt den einen Faden über den anderen legen und dann muss man eine Schlaufe bilden und so weiter, wird die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder das dadurch erlernen, relativ gering sein. Nun können wir auch hingehen und sagen, nein, wir zeigen den Kindern mal, wie es geht. In der modernen Welt heißt sowas dann zum Teil YouTube-Tutorial. Auch das kann unterstützend wirken, aber wird nicht dazu führen, dass Kinder eine Schleife binden können. Es geht doch letzten Endes darum, dass Kinder eine Schleife binden lernen, indem sie es tun. Vielleicht müssen sie es ein drittes oder ein viertes oder ein fünftes Mal tun. Das heißt, es gehört eine gehörige Portion Geduld dazu, auch von uns Fachkräften das zuzulassen. Und es gehört auch eine gewisse Frustrationstoleranz dazu und auch eine gewisse Fehlerfreundlichkeit. Das klappt nicht beim ersten Mal, eine Schleife zu binden. Grundsätzlich ist auch der Prozess des Schleifebindens ein Bildungsprozess. Und Bildung ist, und das sagen auch alle 16 Rahmenpläne für frühkindliche Bildung in Deutschland, grundsätzlich als Selbstbildung zu verstehen. Das heißt, wenn wir die Kinder und Jugendlichen und in dem Fall auch Eltern an ihren Bildungsprozessen beteiligen, erst dann wird es uns gelingen, dass sie auch tatsächlich diese Bildung umsetzen können, weil im Sinne des Humboldtschen Bildungsbegriffs Bildung Selbstbildung ist. Das heißt, Menschen an ihren Bildungsprozessen zu beteiligen, heißt, dass Partizipation automatisch zum Schlüssel zur Bildung wird. Und sie sind ja keine Aufbewahrungseinrichtungen oder Betreuungseinrichtungen. Pädagogische Einrichtungen in Deutschland verstehen sich zum Glück, spätestens bei PISA ist das allen klar geworden, als Bildungseinrichtungen. Jetzt die Frage, wie geht das? Wie können wir denn Partizipation in unserer Einrichtung etablieren? Und dann werde ich manchmal nach einer Blaupause gefragt oder nach einem Konzept, was irgendwie mal ebenso von einer Einrichtung auf die andere übertragbar ist. Und da muss ich immer sagen, das ist nicht möglich. Es gibt keine allgemeingültige Partizipationstheorie. Was es allerdings gibt, es gibt Richtschnüre. Und ich habe Ihnen hier mal aus einer Forschungsarbeit von Thomas Fiedereck aus dem Jahre 2003 ein bisschen was zusammengeschrieben, weil das eine Arbeit ist, die das relativ umfassend darstellt. Es geht in erster Linie, sagt er, um Mindeststandards. Und diese Mindeststandards bei Partizipationsprozessen ist erstmal der Prozess der Freiwilligkeit. Das Recht auf Beteiligung schließt auch immer das Recht auf Nichtbeteiligung mit ein. Es muss einen Ernstcharakter haben, das heißt, es muss ernst gemeinte und wirklich nachhaltige Entscheidungsmöglichkeiten umfassen. Es muss transparent sein. Sie brauchen dafür eine gewisse soziale Fantasie. Was ist noch möglich? Sie brauchen dafür eine Akzeptanz von Widersprüchen. Das ist manchmal so. Gleichzeitig Geduld und Ungeduld. Geduld dafür, dass Partizipationsprozesse in den seltensten Fällen schnell gehen. Gleichzeitig eine gewisse Ungeduld, damit sie nicht stecken bleiben und damit sie auch dafür sorgen, dass ihr Prozess vorangeht und nicht irgendwann versandet. Sie brauchen Wandelbarkeit und Lebendigkeit und sie brauchen Öffentlichkeit. In christlichen Einrichtungen höre ich manchmal den Satz, tut Gutes und redet darüber. Auch das kann man, glaube ich, auf die Pädagogik überziehen. Seien Sie sich darüber im Klaren, es kann auch schiefgehen. Es gibt nie eine Garantie. Partizipationsprozesse können auch mal fehlschlagen und das ist nicht schlimm. Das gehört dazu. Auch das ist eine Art von Bildungsprozess. Ich sage an der Stelle gerne, ich habe noch nie ein Kind gesehen, das laufen gelernt hat, ohne auf die Nase zu fallen. Also Fehler zu machen und Dinge zu erfahren, die nicht so gut funktionieren, gehören auch dazu. Und auch da braucht es eine gewisse Frustrationstoleranz und Fehlerfreundlichkeit. Partizipation darf grundsätzlich nicht folgenlos sein und sie muss kurzfristig erkennbar sein. Ansonsten verlieren Menschen das Interesse. Das gilt für Erwachsene mit Sicherheit auch, für Kinder noch ein bisschen mehr. Wenn Sie das Gefühl haben, na, jetzt habe ich hier was mitbestimmt und habe hier einen Prozess durchlaufen, wo ich mich eingebracht habe, ich merke aber nicht, dass etwas dabei rauskommt, verlieren Menschen häufig das Interesse und möglicherweise auch das Zutrauen. Wenn es Grenzen gibt, und die gibt es häufig in Partizipationsprozessen, manchmal struktureller Art, manchmal sind sie den Haltungen geschuldet, dann ist es wichtig, diese Grenzen auch zu benennen, und zwar offen und ehrlich und nicht zu verwässern. Den meisten Menschen gelingt es dann, eine Einsicht zu haben, wenn es Grenzen gibt, aber es macht wenig Sinn, die unter den Tisch zu kehren. Orientieren Sie Ihre Partizipationsprozesse grundsätzlich an der Lebenswelt der Menschen, die Sie erreichen wollen, dann gelingt es Ihnen, sie auch tatsächlich dort abzuholen. Und dann habe ich Ihnen hier nochmal einen Aspekt aufgeschrieben aus der Regiopädagogik, die spricht nämlich vom Raum als dritter Erzieher. Wenn Sie Menschen mit Einladungscharakter einladen möchten in Ihre Einrichtung, und das ist bei Ihnen meistens ja der Fall, dass Sie Menschen erreichen wollen, wo der Prozess des Erreichens vielleicht gar nicht so einfach ist, dann spielt auch der Raum eine Rolle. Fühle ich mich dort empfangen? Fühle ich mich dort willkommen? Fühle ich mich dort wohl? Hat das eine gewisse Atmosphäre? Hat es vielleicht auch eine gewisse Ästhetik? Hat es eine gewisse Gemütlichkeit? Dann gelingt es mir vielleicht eher zu sagen, da gehe ich gerne hin. Entwickeln Sie mit Bezug auf die Lebenswelt der Menschen, die Sie erreichen wollen, möglicherweise alternative Beteiligungsformen. Beachten Sie dabei, welche Demokratieerfahrungen und welche Partizipationserfahrungen hat möglicherweise Ihre Zielgruppe oder möglicherweise welche Demokratie- und Partizipationserfahrungen hat Ihre Zielgruppe nicht. Es kann durchaus sein, dass Sie mit Menschen zu tun haben, die mit Erfahrungen kommen, wo Sie das gar nicht so genau kennen und vielleicht gar nicht so genau eine Idee davon haben, ach, darf man sich hier einbringen? Vielleicht auch selber gar keine eigenen handelnden Erfahrungen haben, dass das überhaupt funktioniert und wie man das tut. An der Stelle brauchen Menschen möglicherweise ein bisschen ihre Unterstützung. Beteiligung muss grundsätzlich, und das ist das, wo wir immer sehr drauf gucken, strukturell verankert sein. Ansonsten wird sie willkürlich und ich sage immer ein bisschen provozierend, dann ist es ein bisschen von unserer Gnade abhängig. Das darf es nicht sein. Das heißt, Sie müssen eine verlässliche Beteiligungskultur entwickeln, die den Menschen garantiert, dass sie auch wirklich auf das, wo sie sich beteiligen dürfen, verlassen können. Dazu müssen Sie sich natürlich gemeinsam im Team positionieren, damit es eben unabhängig wird von einzelnen Personen. Wenn es strukturell verankert wird, darf es nicht an irgendwelche Parameter angebunden sein. Um es mit Janusz Korczak zu sagen, der hat es mal sehr deutlich ausgedrückt und hat gesagt, es darf nicht von der Laune der Pädagogen abhängig sein, ob sowas funktioniert oder nicht, sondern es muss verlässlich geschehen. Dafür brauchen Sie im Team Offenheit natürlich und möglicherweise auch gelockerte Hierarchien unter den Erwachsenen selbst. Sie brauchen also auch eine partizipativ durchzogene Einrichtungs- oder Trägerkultur. Wie wollen Sie Macht abgeben, die Sie selber nicht haben? Das heißt, wenn Sie selber keine Partizipation erfahren, wird es schwer, anderen Menschen dieses Erlebnis zuteilwerden zu lassen. Also auch das ein elementarer Teil. Partizipation sollte grundsätzlich zielgruppenorientiert geschehen und ist deshalb immer auch eingebettet in strukturierte Beobachtung. Nicht alle Menschen erzählen Ihnen auf den ersten Blick sofort, was sie sich wünschen, was sie gerne hätten. Manchmal möglicherweise auch scheiternd an einer Sprachbarriere. An der Stelle ist es elementar, auch strukturierte Beobachtungen zu nutzen. Dazu ist es wichtig, um etwas zu erfahren über Ihre Zielgruppe, Eltern neugierig zu begegnen, fragend, interessiert an ihrer Lebenswelt zu sein und eben nicht wissend zu begegnen, dann finden Sie wenig raus. Immanuel Kant hat im Zusammenhang mit Umgang miteinander mal vorgeschlagen, wir sollten so miteinander umgehen, wie wir uns von anderen Menschen wünschen, dass die mit uns umgehen. Jasper Juhl hat das mal genannt, den Grad gleicher Würde. Diejenigen, die Jasper Juhl kennen, der hat es immer festgemacht an der Frage, wie gehen Sie mit Ihrer Partnerin, Ihrem Partner zu Hause um? So sollten Sie auch mit Kindern respektive mit Ihrer Zielgruppe umgehen. Um Partizipation nachhaltig und mit Ernstcharakter zu gestalten, gilt es also, die Zielgruppe an der Planung, an der Gestaltung und vor allen Dingen an der Entscheidung von einzelnen Partizipationsprozessen zu beteiligen. Dafür gibt es aus der Literatur beschriebene Prinzipien. Die will ich Ihnen ganz kurz hier zeigen. Das ist zum einen das Prinzip der Information. Menschen haben grundsätzlich in ihren Einrichtungen das Recht darauf, über alles, was in ihrer Einrichtung passiert, informiert zu werden. Und auch über die Frage, nicht nur was passiert, sondern auch warum das passiert. Das heißt, sie brauchen größtmögliche Transparenz. Und ich gehe sowieso davon aus, sie haben ja auch nichts zu verstecken. Also nutzen Sie größtmögliche Transparenz, um Menschen zu informieren. Das Prinzip der Freiwilligkeit habe ich eben schon mal ganz kurz angesprochen. Es ist in Ordnung, wenn sich Menschen nicht einbringen. Auch das gehört dazu. Ich habe mal als junger, aufstrebender Pädagoge, als ich eine Hortgruppe leitete, eine spannende Erfahrung gemacht, die mich nachhaltig geprägt hat. Als kinderrechtlich überzeugter Mensch habe ich natürlich in meiner Hortgruppe relativ schnell Kinderkonferenzen installiert und habe eines Nachmittags durch die Einrichtung gerufen, Kinder, kommt zusammen, es ist Kinderkonferenz. Und es kam mir ein 8-jähriges Mädchen entgegen, das mich genervt anschaute und sagte, oh, müssen wir schon wieder über Kinderrechte reden? An der Stelle merken Sie, das ist ganz deutlich ein methodischer Knackpunkt, und da hat der junge aufstrebende Erzieher noch Luft nach oben gehabt, und wir haben an dieser Stelle ein schönes Beispiel daran, dass möglicherweise hier methodisch was nicht gut gelaufen ist und das Prinzip der Freiwilligkeit eigentlich greifen müsste. Jemanden zu Partizipation zu verpflichten und zu verdonnern widerspricht dem Grundgedanken. Wir haben schon eben über Verlässlichkeit gesprochen. Partizipation muss verlässlich sein, damit die Menschen die Möglichkeit haben, tatsächlich nachhaltige Prozesse zu installieren und die Möglichkeit zu haben, sich ernst genommen zu fühlen und das Gefühl zu haben, ich kann hier wirklich was verändern und es ist nicht davon abhängig, wie hier gerade so die Atmosphäre oder die Laune ist, und ich kann mich nicht darauf verlassen, dass das morgen vielleicht immer noch so ist. Letztes Prinzip ist das der individuellen Begleitung. Diejenigen von Ihnen, die mit jüngeren Kindern zu tun haben, werden relativ schnell rausfinden, ja, auch jedes Kind braucht möglicherweise eine besondere Begleitung, abgestimmt auf die jeweiligen individuellen Dispositionen. Ich mache das immer an der Frage fest, was müssen wir tun, um beispielsweise nicht hörende Kinder an einer Raumplanung zu beteiligen. Da braucht es vielleicht eine individuelle Begleitung. Auf Ihren Bereich übertragen kann es sein, wenn Sie mit Menschen zu tun haben, aus Kulturkreisen, die vielleicht mit solchen Prozessen wenig Erfahrungen haben, respektive Sprachbarrieren mitbringen. Welche individuelle Begleitung braucht unsere Zielgruppe, um sie tatsächlich zu beteiligen? In Anlehnung an das Bundesforum habe ich Ihnen hier nochmal aufgeschrieben, da werde ich Sie wenig mit überraschen, welche Haltung in demokratisches Handeln und die Entwicklung demokratischer Werte benötigt. Begegnen Sie den Lebenswelten von Kindern und Familien offen und zugewandt, das heißt mit einer zuhörenden Ebene und mit einer verständnisvollen Ebene und natürlich mit einer wertschätzenden. Kinder und ihre Familien müssten sich in unserer Gesellschaft dazugehörig fühlen können. Das ist, wenn Sie es soziologisch betrachten, das elementare Element, sowieso von pädagogischer Arbeit ein Zugehörigkeitsgefühl zu schaffen. Dafür müssen wir die Wertvorstellung von Kindern und Familien erstmal überhaupt erfahren. Da geht es noch nicht darum, diese zu bewerten oder in irgendeiner Form einzukategorisieren. Es geht nicht darum, wie wir das finden, aber wir müssen erstmal uns darüber informieren, was bringen denn diese Familien für Wertvorstellungen mit, und das werden Sie nur erfahren, wenn Sie in einen Dialog gehen. Es geht darum, Kinder und Familien vor Diskriminierung und Herabwürdigung zu schützen, ihre Lebenswelten erst einmal anzuerkennen, und dann reicht es nicht zu sagen, ja, wir schützen euch, sondern es muss dann, wenn sowas passiert, Diskriminierung und Ausgrenzung jeglicher Art entschieden entgegentreten werden. Und es reicht nicht, einfach nur zu sagen, ja, wir schützen euch, sondern es geht auch darum, um aktiv dann einzuschreiten, wenn solche Dinge passieren. Dazu brauchen Sie eine Wertschätzung und eine respektvolle Zusammenarbeit mit Kindern und ihren Familien. Die müssen Sie so gestalten, dass die Menschen das Gefühl haben, in ihre Einrichtung zu kommen und eine Willkommenskultur zu erfahren, unabhängig davon, mit welchen Dispositionen sie kommen. Entwickeln Sie gemeinsam mit Ihrer Zielgruppe Grundlagen und Möglichkeiten zur Teilhabe und Partizipation auf die Zielgruppe abgestimmt und auf deren Lebenswelten. Das bekommen Sie in der Regel auch durch einen Dialog raus. Dabei ist wichtig, eine gemeinsame Sprache zu finden. Sprache ist im Grunde der Schlüssel zu solchen Geschichten. Das heißt, Sie sind, wenn Sie das Glück haben, gut aufgestellt, wenn Sie möglicherweise muttersprachliche Fachkräfte haben. Ich habe das große Glück, als Leiter eines großen Familienzentrums in Bremen verschiedene Kolleginnen gehabt zu haben in einem sozial benachteiligten Umfeld, die verschiedene Sprachen beherrschten. Das war natürlich erstmal eine Möglichkeit, Sprachbarriere zu durchbrechen und zum Zweiten auch eine Möglichkeit, auch kulturelle Anknüpfungspunkte zu finden. Wenn Sie mit Broschüren arbeiten, nutzen Sie muttersprachliche Informationsbroschüren, wohl wissend, dass das natürlich auch nicht immer in allen Sprachen dieser Welt funktioniert. Manchmal ist es auch wichtig, Broschüren in leichter Sprache rauszugeben, weil auch da haben Sie möglicherweise, ich gucke mir manchmal Broschüren an und denke, da habe ich schon große Schwierigkeiten, das zu verstehen. Manchmal macht es Sinn, das auch in einer leicht verständlichen Sprache zu nutzen. Wenn auch das schwierig wird, hilft es immer, Visualisierungen zu nutzen. Ich werde da im Abschluss gleich nochmal eben drauf eingehen, aber Visualisierungen, wenn Sie sich mal daran erinnern, wenn Sie sich im Ausland bewegen, wenn Sie Urlaub machen oder dergleichen und vor allen Dingen, wenn Sie sich dort bewegen, wo Sie vielleicht auch die Schriftzeichen nicht beherrschen, vielleicht im arabischen Raum oder im asiatischen Raum, helfen uns Visualisierungen. Ja, wir orientieren uns an Piktogrammen oder dergleichen. Die sind meistens leicht verständlich und international nutzbar. Eine fachlich sinnvolle Idee ist es auch, andere Eltern als Multiplikatorinnen zu nutzen. Das heißt, Eltern, wo es ihnen schon gelungen ist, diese zu erreichen, als Multiplikatoren zu nutzen, andere Eltern zu erreichen. Zum einen haben sie die sozialen Bezüge, zum zweiten sprechen die Sprache. Und sie sind natürlich auch eine Möglichkeit, Schwellenängste abzubauen und zu sagen, ja, komm mal mit, das ist da ganz angenehm und da kann man sich einbringen und da kann man was tun. Und das kann durchaus eine Ebene sein, mit der Sie Menschen erreichen. Ich habe vielfältig Kontakt gehabt zum Familienzentrum Ritterstraße. Das befindet sich in Berlin-Kreuzberg und es ist ein mehrfach ausgezeichnetes Familienzentrum und die haben mir berichtet, dass sie genau diese Ebene nutzen, um eben Eltern zu erreichen, die durch die Fachkräfte schwer erreichbar sind. Es gelingt manchmal wesentlich leichter, über andere Eltern diese Menschen zu erreichen, weil die Schwellenängste dadurch maßgeblich abgebaut werden können. Achten Sie auf eine kultursensible Arbeitsweise, also Beziehungsarbeit ist manchmal die wichtigste Grundlage für Vertrauen. Jesper Juhl spricht davon, es eher um Beziehung statt um Erziehung geht. Dazu müssen Sie natürlich gemeinsames Rollenverständnis entwickeln und eine Kenntnis verschiedener Familienstrukturen haben. Das heißt, Sie müssen wissen, wie funktionieren die Familien denn, die zu uns kommen. Klären Sie auf über kostenfreie Angebote. Auch das ist häufig eine Schwelle, wo die Zielgruppen möglicherweise Ressentiments haben, wo es möglicherweise Verängstigungen gibt. Ja, ich würde ja gerne kommen, aber was kostet das denn? Denken Sie an armutsbelastete Familien, da ist jeder Euro, manchmal jeder Cent extrem wichtig und dann ist es schon ein Schwellenabbau zu sagen, ja, da kann man hingehen und es kostet nichts. Zum einen, um Unkenntnis entgegenzuwirken und auch um Misstrauen abzubauen. Ja, ich würde ja gerne hingehen, aber dann gibt es nachher wieder versteckte Kosten und das möchte ich nicht. Machen Sie also klar, dass es kostenfreie Angebote sind. Zum Kennenlernen, Fördern und Netzwerke schaffen wird im Bundesforum empfohlen, außergewöhnliche Elternabende unter anderem zu gestalten als eine Idee, möglicherweise mit der benachbarten Moscheegemeinde oder was auch immer in Ihrem Sozialraum wichtig ist. Aufbau von verbindenden Angeboten, auch hier wieder Zusammengehörigkeitsgefühl stärken, an den Lebenswelten der Menschen andocken. Das kann Theater sein, das kann Musik sein, möglicherweise gemeinsame Sportveranstaltungen. Das ist erfahrungsgemäß eine Ebene, wo es auch möglich ist, Väter zu erreichen. Die kriegen wir häufig über solche Ebenen aktiviert. Kochen, Kulturprogramme. Ich muss Ihnen nicht sagen, da sind Sie ausgebildet genug für. Das ist dazu natürlich eine Bedarfsanalyse. Bedarf. Sie müssen also herausfinden, sind denn die Bedarfe und möglicherweise auch die Bedürfnisse bei unserer Zielgruppe. Über Mentoren haben wir eben schon gesprochen, also auch Eltern zu nutzen als Multiplikatoren, als Mentoren. Möglicherweise bilden Sie Tandems. Fachkraft und eine Elternmultiplikatorin können ein hilfreiches Mittel sein, sich gegenseitig kennenzulernen und zu unterstützen. Wichtig ist, ein Zugehörigkeitsgefühl zu entwickeln. Ja, da gehe ich gerne hin, da habe ich etwas, wo ich mich aufgehoben fühle, da habe ich etwas, wo ich eine Zugehörigkeit entwickelt habe, und die Begegnung so zu strukturieren, dass sie Anerkennung schafft. Neben der Bedarfsanalyse müssen Sie natürlich auch, wenn Sie es noch nicht gemacht haben, aber auch da ist es, glaube ich, Eulen nach Athen tragen, bei Ihnen eine Sozialraumanalyse durchführen. Wo bewegen wir uns eigentlich? Sozialraumanalyse macht an der Stelle immer Sinn, in konzentrischen Kreisen vorzunehmen. Was ist denn hier besonders nah an unserer Einrichtung dran? Was ist noch nicht so nah dran? Wo müssen wir vielleicht noch weitere Kontakte anbahnen? Wenn Sie Kontakte anbahnen, dann ist es wichtig, bei der Vernetzung mit neuen Kooperationspartnern vor allen Dingen erstmal auf sich selber zu gucken. Schauen Sie darauf, was schätzen wir an uns selber, sich selbst kennenlernen. Ich mache vielfach in pädagogischen Einrichtungen in Deutschland die Erfahrung, dass man nicht selten, völlig zu Unrecht, sein Licht ganz gerne unter den Scheffel stellt und eine gewisse Verunsicherung herrscht, ob man denn auch wirklich gut ist. Ich glaube, dass die allermeisten Einrichtungen pädagogischer Art in Deutschland unheimlich engagierte Arbeit machen. Und es wird manchmal vergessen, sich auch ein bisschen das mal bewusst zu machen. Und Sie dürfen sich, dazu würde ich Sie gerne animieren, an der einen oder anderen Stelle auch durchaus mal auf die Schulter klopfen. Sie müssen sich klar werden, was Sie wollen. Wohin soll unsere Reise gehen? Was ist unsere Zielsetzung, damit Sie sich nicht im luftleeren Raum verlieren? Zur Kontaktanbahnung mit anderen Menschen, mit anderen Einrichtungen ist es wichtig, sich zu zeigen. Es reicht nicht, darauf zu warten, dass man gefunden wird, sondern aktiv hinzugehen und zu sagen, wir machen uns auch präsent, wir machen uns deutlich, wo wir sind. Dabei ist aber auch eine gewisse Form der Zurückhaltung einzuhalten. Fallen Sie nicht mit der Tür ins Haus, um andere nicht zu verschrecken. Wenn Sie Kontakt anbahnen mit anderen Einrichtungen, mit anderen Kooperationspartnern, ist es danach wichtig, erstmal zu gucken, die anderen zu verstehen, deren Welt kennenzulernen, um auch deren Haltungen, um auch deren Argumente nachvollziehen zu können. Versuchen Sie, Gemeinsamkeiten zu entdecken. Ein kleines Beispiel aus meiner Erfahrung. Ich habe ein Kinder- und Familienzentrum geleitet mit Kindern von dem Krippenalter bis zum Hortalter. In unmittelbarer Nachbarschaft zu unserer Einrichtung war eine Oberschule. Die ist besucht worden von Kindern ab der 7. Klasse. Nun kann man sagen auf den ersten Blick, naja, was haben jetzt Dreijährige mit Neunklässlern zu tun? Und ich habe mich mit dem Kollegen aus der Schule, mit dem Schulleiter zusammengesetzt und wir haben genau das mal erörtert. Mal zu gucken, was haben wir eigentlich für Gemeinsamkeiten, auch wenn die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so deutlich werden. Und wir haben festgestellt, dass wir doch wesentlich mehr Gemeinsamkeiten und Kooperationspunkte und Anknüpfungspunkte hatten, als wir zunächst dachten. Das Erste, was uns auffiel, war, dass wir im Sinne von Geschwisterkinder an vielen Stellen mit den gleichen Familien Kontakt hatten. Das Zweite, was uns auffiel, die meisten Kinder, die nun mittlerweile in dieser Schule waren, waren ehemalige Kinder, die in unserer Einrichtung waren. Die hatten zum großen Teil auch immer noch eine emotionale Bindung. Dann haben wir Dinge entwickelt, dass wir zum einen gesagt haben, wir können auch auf der Ebene miteinander kooperieren. Kinder profitieren von Kindern. Dann haben letzten Endes 8- und 9-Klässlerinnen und 9-Klässler im Sinne einer Schülerfirma, die sich besonders für soziales Engagement eingesetzt hat, bei uns im Kindergarten mit 3-4-Jährigen verschiedene Aktivitäten angeboten. Die haben Vorlesenachmittage gemacht, die haben Bastelangebote gemacht, die haben mit den Kindern Fußball gespielt. Sie haben an der Stelle eine Win-Win-Situation. Wir haben dann dazu festgestellt, wir können uns auch räumlich miteinander verbinden. Wir haben festgestellt, sowohl 9- und 10-Jährige machen gerne Sport, als auch 3- und 4-Jährige und haben dann quasi in gemeinsamer Kooperation auf einer Freifläche zwischen beiden Einrichtungen einen Sportplatz errichtet, der sowohl von Kindergartenkindern zum Fußballspielen genutzt werden konnte, als auch von 9- und 10-Klässlern zum Basketballspielen oder dergleichen mehr. Zum Teil wurden Sportstunden dort durchgeführt. Auch hier wieder, das Scheitern gehört dazu. Nicht alles geht. Gestehen Sie sich ein, dass manche Dinge nicht funktionieren oder vielleicht noch nicht funktionieren. Schaffen Sie sich eine gewisse Frustrationstoleranz an und vielleicht auch einen Blick auf manchmal ist weniger mehr. Versuchen Sie, Ihre Kooperationspartner nicht zu ändern, nicht zu manipulieren, nicht zu belehren. Die werden sich ansonsten relativ schnell verschreckt zurückziehen und die Kooperation wird im Sande verlaufen. Wichtig ist, Sie müssen nicht allen nach dem Mund reden, positionieren Sie sich mit Ihren eigenen Haltungen, mit Ihren eigenen Zielsetzungen und versuchen Sie in der Kooperation mit Ihren Partnern diese auszuhandeln. Handlungsprinzipien für die Beteiligung Ihrer Zielgruppe muss immer sein, dass Sie am Willen der Akteurinnen und Akteure ansetzen, das heißt, sich in ihre Nutzerinnensicht versetzen und sich entweder versuchen, durch strukturierte Beobachtung oder durch dialogische Befragung herauszufinden, was möchten die denn eigentlich. Der Begriff des Empowerments, also Selbsthilfekräfte und Eigeninitiative nicht nur zulassen, sondern auch nutzen und möglicherweise auch fördern. Die Montessori-Pädagogik kennt den Satz, den werden die meisten von Ihnen kennen, hilf mir es selbst zu tun. Das gilt an der einen Stelle natürlich für Kinder, aber das kann auch natürlich übertragenerweise auch für Eltern gelten. Nutzen Sie die Ressourcen der Adressatinnen, nachdem Sie sie identifiziert haben. Wir hatten schon über Multiplikatoren gesprochen, das kann eine Ebene sein. Schauen Sie mal, wie können wir vielleicht auch bereichsübergreifend uns orientieren? Gibt es vielleicht auch Kooperationen, die möglich sind, die wir noch gar nicht gedacht haben? Versuchen Sie da auch das Unmögliche zu denken. Möglicherweise stellen Sie fest, es gibt kleinräumige Unterstützungssysteme, die man auch noch aktivieren kann. Manchmal sind sie auch ein bisschen verschüttet. Und wenn man ein bisschen forscht, findet man raus, da gab es schon mal was, dann fällt es möglicherweise leicht, sowas zu reaktivieren. Versuchen Sie, verschiedene Angebote zu kooperieren und zu koordinieren. Und letzten Endes habe ich Ihnen hier nochmal ein Zitat aus einer Forschungsarbeit zur Sozialraumanalyse aufgeschrieben. Spatzschek und Wolf Ostermann sagen, erst wenn die sozialräumliche und lebensweltliche Situation und die Potenziale aller Beteiligten in einer umfangreichen und vielschichtigen Weise erfasst sind, dann kann daraus anschließend auch eine begründete Ermittlung von Zielen, Mitteln und Evaluationen Ihrer Intervention erfolgen. Als pädagogische Fachkräfte würde ich Sie immer in die Pflicht nehmen, Ihre Intervention natürlich zu begründen, weil in dem Anspruch an Ihre Fachlichkeit reicht es nicht zu sagen, ich finde oder ich glaube, sondern es geht hier natürlich darum, dass Sie Ihre Arbeit auch fachlich begründen können. Wenn Sie Eltern beteiligen, unterscheiden wir in unseren Konzepten im Institut auf den Ebenen der Frage, worüber sollen Eltern mitentscheiden und worüber sollen Eltern nur in Anführungsstrichen informiert werden. Nicht alles wollen oder können Sie Eltern zur Entscheidung überlassen. Eltern haben aber immer ein Recht auf grundlegende Informationen zu erfahren, was passiert und warum es passiert. In Anlehnung an eine Partizipationsleiter nach Roger Hart, die 8 Stufen hat, haben wir diese 8 Stufen ein bisschen eingedampft in unseren Konzepten auf 4 Stufen und glauben, dass das in dem Zusammenhang erstmal reichen könnte. Besprechen Sie in Ihrer Einrichtung, worüber wollen wir Eltern informieren? Da haben die Eltern noch nicht die Möglichkeit mitzubestimmen, da haben sie möglicherweise noch nicht mal die Möglichkeit, ihre Meinung zu sagen. Aber sie werden umfassend informiert. Eine weitere Ebene wäre, den Eltern eine Anhörung einzuräumen und zu sagen, wir erfahren mal, was die wollen und gucken mal, ob wir das umsetzen können. Wenn es nicht so möglich ist, werden wir das aber begründet zurückmelden. Wo gibt es Ebenen, wo Sie Eltern mitentscheiden lassen wollen? Das heißt, hier gibt es auch noch andere, die an der Entscheidung mitwirken. Und wo gibt es Ebenen, wo Sie Eltern alleine entscheiden lassen? Das wäre ein Selbstbestimmungsrecht. Wenn Sie Eltern informieren, überlegen Sie, wie gestalten Sie Ihre Information? Was brauchen Ihre spezifischen Eltern, um diese Information zu verstehen? Wir haben über Übersetzung gesprochen, wir haben über leichte Sprache gesprochen. Möglicherweise brauchen Sie Visualisierungen. Was brauchen Ihre Eltern, um Ihre Information zu verstehen und wie können Sie ihnen das vermitteln? In einer Forschungsarbeit in Wiesbaden vor ein paar Jahren über die Kommunikation in den Familienzentren mit den Eltern ist rausgekommen, dass die Familienzentren Ebenen nutzten, um Kontakt mit den Eltern aufzunehmen, die bei den Eltern nur rudimentär angekommen sind. Die hatten ganz andere Bedarfe und Bedürfnisse. Es kam also raus, dass man im Grunde aneinander vorbei diskutierte. Das macht manchmal Sinn zu überprüfen, kommen eigentlich unsere Informationen überhaupt an. Wenn Sie die Ebene der Mitentscheidung nutzen, dann müssen Sie vor dem Entscheidungsprozess sowohl Kindern als auch Eltern die Möglichkeit geben, sich eine Meinung zu bilden. Ich kann nur eine Entscheidung treffen, wenn ich weiß, worüber ich diese Entscheidung treffen soll und welche Folgen das hat. Was brauchen Ihre Eltern, um etwas entscheiden zu können, um sich eine Meinung bilden zu können? Wie können Sie denen das vermitteln? Wenn es für Sie eine Unsicherheit darstellt, gucken Sie, wie fit fühlen Sie sich selber, holen Sie sich an der einen oder anderen Stelle möglicherweise externe Unterstützung. Das kann eine Übersetzerin, ein Übersetzer sein oder was auch immer. Wenn Sie in den Entscheidungsprozess gehen, klären Sie auch, welche Verfahren wollen Sie anwenden. Ist das ein offener Entscheidungsprozess, ein öffentlicher? Ist das ein verdeckter Entscheidungsprozess? Wie viele Stimmen hat jeder, wenn er eine Entscheidung abgibt? Wie wird die Stimme abgegeben? Muss ich meine Hand heben oder irgendwas aufschreiben oder... Bei Kindern werden Dinge genutzt wie Steinchen hinlegen oder wie auch immer. Wenn Sie große Gruppen haben und es nicht möglich ist, mit allen großen Gruppen Entscheidungen zu treffen. Ich war gestern in einer Kita mit 214 Kindern. Da würde ich von einer Vollversammlung abraten. Das wird nicht wirklich spaßig. Sie müssen Gremien erstellen. Das heißt, Sie müssen gucken, haben Sie irgendwie die Möglichkeiten, Abgeordnetensystem hinzukriegen. Wer sind Sprecherinnen und Sprecher? Da müssen Sie das Rad nicht immer neu erfinden. Da gibt es möglicherweise auch schon strukturelle Vorgaben, die Sie raussuchen können, die schon vorregulieren. Sie müssen zum Beispiel rausfinden, wer ist stimmberechtigt und wie kriegen Sie die Verfahren so hin, dass sie wasserdicht sind und anschließend nicht angefechtet werden. Wichtig ist, Eltern und Kindern zuzuhören, Fragen zu stellen, ohne schon Antworten drin zu haben. Also das, die große Kunst der offenen Fragen zu stellen, die auch wirklich eine breite Möglichkeit der Antwort ermöglichen und sich im Wortsinne begreifbar ausdrücken. Das heißt, ich muss das ganzheitlich erfahren können. Ein Mittel kann sein, Visualisierung zu nutzen. Ich hatte das schon angesprochen. Möglicherweise in Form von Fotos oder in Form von Zeichnungen oder in Form von Piktogrammen. Das kann eine Unterstützungsmöglichkeit sein, Menschen in Beteiligungsprojekten zu helfen, einen Prozess oder Informationen oder auch Verabredungen zum einen zu verstehen, zum zweiten vielleicht auch dann mitzubekommen, wenn man mal einen Tag gefehlt hat und da ist etwas entstanden, wo man nicht dabei gewesen ist. Auch da wieder die Möglichkeit, die einen können den anderen daran erklären und möglicherweise auch zu erinnern. Wie war das nochmal? Kann ich das nochmal nachschauen? Wichtig ist nicht, dass Sie dabei besonders, wenn Sie eigene Symbole entwickeln, Sie müssen nicht Kunst studiert haben und Sie müssen dazu nicht besonders ein ästhetisches Empfinden entwickeln. Wichtig ist, dass die beteiligten Personen, Kinder und Erwachsene, mit dem benutzten Symbol die gleiche Bedeutung verbinden. Das heißt, Sie müssen sich auf etwas einigen, wo alle Menschen wissen, die daran beteiligt sind, ach ja, das bedeutet das und das. Ich habe Ihnen mal ein kleines Beispiel gegeben, das ist ein Foto, das habe ich selber gemacht. Diejenigen von Ihnen, die im Besitz eines Führerscheins sind und am Straßenverkehr teilnehmen, können ja mal für sich spekulieren, was die Bedeutung dieses Symbols ist. Ich bekomme da, wenn ich das frage, immer vielfältige Antworten. Will Sie an der Stelle aufklären, wo das Foto gemacht ist und was es bedeutet. Möglicherweise haben Sie jetzt den Sechser im Lotto oder eine große Überraschung. Das Foto ist aufgenommen in der Innenstadt von Peking und weist im Sinne des großen Smog-Problems, das Peking hat, darauf hin, dass man doch hier nicht mit laufendem Motor parken möge, um das Smog-Problem nicht noch größer werden zu lassen. Ob das sinnvoll ist oder nicht, kann ich Ihnen nicht sagen, aber es hängt in Peking an jeder Straßenecke. Zum Abschluss eine Information über eine Studie aus dem Jahre 2014, durchgeführt von Ulrich Bartosch von der Universität Ingolstadt und Reinhard Knauer von der Fachhochschule in Kiel, die in einer qualitativen Studie überprüft haben, welche Schlüsselkompetenzen brauchen denn eigentlich pädagogische Fachkräfte, um Demokratiebildung zu ermöglichen. Und wir haben dabei 5 Handlungsmerkmale entwickelt für Demokratiebildung. Das eine ist die Anerkennung. Demokratiebildung wird dann unterstützt, wenn die Fachkräfte den betroffenen Zielgruppen Selbstständigkeit und Rechte zugestehen und sie in ihrem Handeln Anteil nehmen und sie wertschätzend behandeln. Das zweite ist die pädagogische Gestaltung. Sie müssen wissen, wie es geht. Wir müssen also Handlungs- und Entscheidungsräume für Kinder didaktisch und methodisch eröffnen und begleiten. Das Gleiche gilt auch für Eltern. Transparenz ist schon mehrfach gefallen. Also dann, wenn Sie offen sind, wenn Sie sich mit Ihren Strukturen und Prozessen so darstellen, dass es für Kinder und Eltern transparent wird, wie Sie verfahren und sich damit eben eine Möglichkeit gibt, sich selbstständig in solche Prozesse einzubringen. Demokratie muss ihren ganzen Träger, hier steht Kita, aber natürlich ist es auf Träger zu übertragen, durchziehen. Das heißt, wir müssen demokratische Strukturen überall schaffen, damit sich das als roter Faden durchzieht. Und letzten Endes geht es darum, mit Eltern eine Öffentlichkeit zu schaffen, also nach außen präsent zu sein. Sie haben keinen Grund, irgendwas zu verstecken, also machen Sie deutlich, wie Sie arbeiten und schaffen Sie eine Öffentlichkeit. Weitere Infos finden Sie hier ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Wenn Sie sich weiter informieren wollen über das Thema Partizipation, sind das Ebenen, wo Sie das tun können. Das ist der Nachweis, dass ich nicht am Gutenberg-Syndrom leide und das auch irgendwo her habe. Und in dem Sinne vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich jetzt, Ihre Fragen zu hören. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Herr Frömmken. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Sie können jetzt Herrn Frömmken Fragen zu seinem Vortrag stellen. Weitere Fragerunden werden wir dann noch einmal jeweils nach den Praxisimpulsen abhalten. Wie Sie sich jetzt einwählen können, um Ihre Fragen zu stellen, erklärt Ihnen Frau Eliane.
Liebe Teilnehmer, wenn Sie jetzt eine Frage stellen möchten, dann drücken Sie bitte 9 und Stern auf Ihrem Telefon. Bitte drücken Sie jetzt 9 und Stern, wenn Sie eine Frage stellen möchten. Drücken Sie jetzt 9 und die Sterntaste auf Ihrem Telefon, wenn Sie eine Frage stellen möchten. Und die erste Frage kommt von Frau Donata Amara.
Ja, hallo erstmal zusammen. Es war total spannend, hat mir sehr viel Spaß gemacht zuzuhören. Meine Frage ist, inwieweit fange ich wo an? Fange ich von unten nach oben an, diese Strukturen durchzusetzen, was Partizipation angeht, oder von oben nach unten? Also ich finde es sehr schwierig, das in der Praxis wirklich zu sehen, wo, also die Theorie ist klar, aber wo kann ich praktisch ansetzen?
Ja, das ist die fachliche Frage nach Bottom-up-Prozess oder Top-down-Prozess. Ich würde Ihnen immer empfehlen, fangen Sie bitte mit Bottom-up an, weil Sie können Partizipation nicht verordnen. Sie können nicht hingehen und sagen, und ihr beteiligt euch jetzt. Dann werden Sie weder Begeisterung noch besonderes Engagement fördern. Das muss immer ein Prozess sein, der von unten nach oben geht.
Ja, ich bin aber nicht unten.
Dann wäre es wichtig, wenn Sie
ein... Wenn
Sie in irgendwo führender, leitender Funktion sind, ist es natürlich ganz wichtig, Ihre Kolleginnen und Kollegen mitzunehmen. Das heißt, das wäre die Ebene, wo Sie anfangen müssen. Sie müssen da erstmal eine gemeinsame Verabredung treffen. Wie wollen wir es denn angehen bei uns, damit Sie es dann auch tatsächlich verlässlich in der Praxis umsetzen können?
Alles klar, vielen Dank.
Gerne.
Und die nächste Frage kommt von Frau Stefanie Höhn.
Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Stefanie Höhns. Ich komme vom Kita-Einstieg Hamburg. Und ich möchte auch als erstes erstmal zurückmelden, dass ich das sehr informativ fand. Ich sehe aber auch die Schwierigkeit zwischen Theorie und Praxis. Genau, und ich habe eigentlich nur eine ganz kleine kurze Frage. Und zwar haben Sie von dem Familienzentrum in Kreuzberg berichtet. Und da wollte ich einmal fragen, wie der konkrete Name von diesem Familienzentrum ist, weil ich mir das auch gut vielleicht als Exkursion für unsere Mitarbeitenden vorstellen kann.
Ja, erstmal moin moin in die Nachbarstadt, hätte ich bald gesagt. Das, was Sie ansprechen, der Theorie-Praxistransfer, ist natürlich die größte Herausforderung. Deshalb habe ich mehrfach gesagt, Sie brauchen Geduld, Sie brauchen einen langen Atem. Ich sage immer grundsätzlich, es gibt drei Parameter, die niemandem gut gefallen, die ich aber immer dazu sage zu Partizipationsprozessen, weil sie so sind. Die Parameter sind erstens, Partizipationsprozesse gehen nie schnell. Das heißt, sie brauchen Geduld und einen langen Atem. Wenn mir jemand sagt, wir wollen das mal eben ganz, ganz schnell, kann ich dazu sagen, dann wird es in der Regel nicht gut. Das zweite ist, die sind nie einfach. Das hat mit Auseinandersetzung zu tun. Möglicherweise müssen sie sich auch miteinander ein bisschen streiten. In Anlehnung an Christa Preissing würde ich sagen, Streit ist immer Teil der Lösung. Das ist eine Frage, wie wir ihn wertschätzend ausfechten. Aber das wird nicht einfach, weil sie müssen ihre Haltungen, ihre Ideen und möglicherweise ihre Zielsetzungen miteinander diskutieren. Und das Dritte, und das gefällt den allermeisten am allerwenigsten, sie sind nie fertig. Das ist eine immerwährende Dynamik. Ich bekomme manchmal Anrufe, wo dann Leute sagen, naja, letztes Jahr haben wir Inklusion gemacht, dieses Jahr machen wir Gender und nächstes Jahr wollen wir Partizipation machen. So funktioniert die Welt nicht. Das sind Prozesse, die sind nie fertig. Da müssen Sie sich drauf einlassen. Um auf Ihre Frage zu kommen, das Kinder- und Familienzentrum in der Ritterstraße in Berlin-Kreuzberg ist tatsächlich noch in einem Bereich Kreuzbergs, wo ich sagen würde, der ist noch nicht ganz so gentrifiziert. Das ist eine Einrichtung, die vielfach prämiert worden ist. Die sind auch tatsächlich offen für Exkursionen, nicht immer und überall. Natürlich müssen sie sich da Kontakt aufnehmen und anmelden, aber die sind da durchaus dran gewöhnt, dass Leute zum Gucken kommen. Fragen Sie gerne nach. Die sind da sehr freundlich und sehr offen. Also das ist das Kinder- und Familienzentrum Ritterstraße.
Wunderbar, vielen Dank.
Es gibt keine weiteren Fragen. Liebe Teilnehmer, wenn Sie jetzt eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte 9 und Stern auf Ihrem Telefon. Papprot, es gibt keine weiteren Fragen.
In Ordnung, Dankeschön. Dann kommen wir jetzt zu unserem ersten Praxisimpuls zum Interviewfragebogen in Straubing. Frau Kiefel und Frau Hofmann, Sie haben das Wort.
Ja, nochmal ein herzliches Grüß Gott auch aus Straubing. Ich und meine Kollegin Frau Hofmann freuen uns sehr, dass Sie heute dabei sein dürfen. Wie alle Standorte im Bundesprogramm haben auch wir uns gefragt, wie wir die Eltern einfach aktiv einbeziehen können und im Bundesprogramm auch deren Interessen gerecht werden können. Eine Form, die wir hierfür nutzen, ist eine gezielte Befragung im Rahmen unserer jährlichen Bedarfsanalyse. Im Dialog versuchen wir dabei, die Bedarfe der Eltern zu ergründen. Hierfür nutzen wir einen kurzen Interviewfragebogen, den wir selbst erstellt haben. Wir fragen hierbei zum Beispiel ab, wie der Zugang für die Eltern zur Kindertagesbetreuung erleichtert werden könnte oder auch welche konkreten Angebotswünsche die Eltern eben hätten. Und letztlich nehmen die Fachkräfte das im Dialog mit den Eltern auf, tauschen sich mit ihnen dazu aus und halten die Ergebnisse fest. Man muss sagen, wir befragen hierbei Eltern, die uns bekannt sind aus Angeboten oder vielleicht von anderen Veranstaltungen, weil wir festgestellt haben, dass es sehr schwierig ist, wenn man gleich auf Eltern zukommt und sonst befragt. Es braucht manchmal einfach auch eine gewisse Vertrauensbasis. Im Anschluss nach der Befragung nehmen wir die ganzen Ergebnisse, tragen die zusammen und besprechen im Team die Ergebnisse und schauen, was wir konkret auch umsetzen können. in dieser ganzen Prozessphase dann, wenn man sieht, was will man verändern, was kann man umsetzen, ist es sehr wichtig, auch die Eltern für uns einzubeziehen. Oft beteiligen sie sich dann bei neuen Angeboten oder eben bei der Veränderung oder auch Kooperationspartner einzubeziehen, da diese uns helfen, diese neuen Angebote zu schaffen. Oder manchmal haben Eltern natürlich auch Interessen und Wünsche, die wir nicht konkret aufnehmen können. Aber vielleicht gibt es bei Kooperationspartnern schon eine entsprechende Maßnahme, an die man dann eben verweisen kann. Das ist jetzt, sage ich mal, so die strukturierte Form der Befragung, die wir nutzen, um einfach wirklich die Bedarfe der Eltern zu erfassen. Natürlich ist es aber auch wichtig, im täglichen Austausch mit den Eltern zu sein, also wirklich kurzfristig und schnell deren Anliegen zu erfassen, was einfach auch bei uns in den Spielgruppen passiert. Hierzu würde dann meine Kollegin noch ein paar Beispiele nennen und es weiter ausführen.
Ja, hallo auch von mir an alle. Ich möchte einfach jetzt ein paar konkrete Beispiele der Partizipation aus der Praxis noch vorstellen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es einfach im regelmäßigen intensiven Austausch und im Kontakt mit den Eltern aus den frühpädagogischen Angeboten oder den sonstigen Aktivitäten viele Teilhabemöglichkeiten der Eltern entstehen können. Dazu denke ich, ist ganz wichtig einfach die Haltung, dass man einfach mit einer gewissen Wertschätzung der Ressourcen, die die Eltern mitbringen, entgegenkommt und genauso einfach auch die sensible Wahrnehmung hat, ja, dass man überhaupt mehr erfasst, wo könnten da Potenziale versteckt sein. Dazu braucht es einfach eine gewisse Empathie. Das fördert einfach die Beziehungsqualität zu den Familien und schafft einfach einen Vertrauensaufbau. Und dann haben wir festgestellt, wenn sich da die Eltern wohlfühlen, dann trauen sie sich auch wirklich ihre Bedürfnisse zu äußern, weil sie fühlen sich einfach ernst genommen und wahrgenommen. Ich kann dazu ein paar Beispiele bringen. Zum Beispiel haben wir einmal monatlich so einen offenen Elterntreff, wo also alle Familien aus den frühpädagogischen Angeboten teilnehmen können. Wir bereiten da manchmal Themen vor. Manchmal entstehen aber einfach im Gespräch mit den Eltern Themen, die dann plötzlich ganz relevant sind. Und da versuchen wir eigentlich immer gut drauf zu reagieren. Also ich kann das Beispiel nennen. Eine Mama hat mal erzählt, ein Kind hat nach Ferienzeiten ganz heftig panisch reagiert. Bei einer Trennung wieder in die Kita und dann kam irgendwie raus, dass da vielleicht mit mehreren Symptomen kombiniert ein Trauma vorliegen könnte. Und dann war da großes Interesse plötzlich zu dem Thema und dann haben wir einfach im Team darüber gesprochen, wie könnte man das im Rahmen vom Elterntreff vielleicht umsetzen, können wir das zu zweit machen. Eine Kollegin versucht ein bisschen die Kinder letztendlich zu betreuen und ich habe eine Ausbildung zum Thema Trauma und hätte dann vielleicht einen kleinen Vortrag und Bücher vorgestellt, um einfach dieses Thema, das anscheinend sehr brisant war für viele, dann doch aufzugreifen. Dann gibt es aber auch noch ganz andere Beispiele, die ich bringen kann aus den Gruppen. Wir haben ganz oft wirklich sprachlich fitte Eltern, die für uns einfach schon als Dolmetscher mitdienen, wenn es um Anmeldung für Kita geht, dass man erklärt, wie ist der Ablauf, wie kann man ein Kind in der Kita anmelden, gibt es noch Fragen. Da nutzen wir einfach diese fitten Eltern als Dolmetscher. Plus natürlich auch unsere Sprachmittler, aber die Eltern freuen sich immer sehr, wenn sie dann einfach ihre sprachlichen Kompetenzen mit einbringen können. Und was wir auch schon erlebt haben in Spielgruppen, dass sich Eltern gewünscht haben, ja, wäre es das nicht schön, dass sich wirklich alle zusammen mal an einem Tisch versammeln und auch zusammen essen und jeder ein bisschen von seiner Kultur und was so für Brotzeit eigentlich so in den Familien gern gemacht wird für die Kinder, einfach vorgestellt werden kann. Und dann hatten wir zwei sehr hauswirtschaftlich fitte Mamas und die haben dann wirklich jedes Mal Snacks für Kinder vorbereitet und Rezepte für die anderen mitgebracht. Also letztendlich sind das alles solche Dinge, wo wir einfach im Gruppengeschehen wahrnehmen und versuchen wirklich das wertzuschätzen und die Ressourcen der Eltern zu nutzen. Ganz oft haben wir auch das Thema, wie können wir jetzt Angebote, die wir planen, an alle Familien weitertragen. Wir erreichen nicht immer alle und da haben wir einfach Eltern, die wir als Multiplikatoren nutzen, die uns unterstützen, die uns gut kennen und die dann sagen, ah, ich sage dieser Gruppierung weiter und dann kommen die sicher auch. Also das ist wirklich eine ganz tolle Ressource, die uns in unserer täglichen Arbeit sehr unterstützt. Und wie gesagt, das ist wirklich Steigerung der Qualität in der Beziehung dann einfach beobachtbar. Also jetzt innerhalb des Prozesses vom Programm haben wir jetzt nach fast 2,5 Jahren wirklich so ein schönes Beziehungsgeflecht mit vielen Familien entwickelt, wo ein sehr schöner Zusammenhalt entstanden ist und wo die Eltern einfach wissen, wir können uns und unsere Anliegen einbringen. Ja, das sind so ein paar Praxisbeispiele aus Straubing. Gibt es dazu noch Fragen?
Ja genau, also erstmal vielen Dank Frau Kiesel und Frau Hofmann. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, das stimmt, Sie haben jetzt wieder die Möglichkeit, Fragen zu stellen bzw. Kommentare anzubringen.
Liebe Teilnehmer, bitte drücken Sie 9 und Stern auf Ihrem Telefon, wenn Sie jetzt eine Frage stellen möchten. Drücken Sie bitte 9 und die Stern-Taste, wenn Sie eine Frage stellen möchten. Eine Frage kommt von Frau Nathalie Düsselhöft.
Ja, das bin ich. Moin, moin und grüß Gott nach Bayern, nach Straubing. Hallo hier aus Lübeck. Ja, ich fand das sehr interessant, sehr schön, wie Sie das auch machen, wie die Eltern da einbezogen werden und was Sie da alles Tolles schon auf die Beine gestellt haben. Ich bin da natürlich ein bisschen neugierig und wollte mal fragen, wie man diesen Fragebogen, den haben Sie ja selber zusammengestellt, nehme ich mal an, ob Sie da noch genaueres zu sagen könnten, was der so beinhaltet.
Der beinhaltet eigentlich nicht sehr viele Fragen. Also wir haben uns wirklich darauf beschränkt, kurz die Eltern zu fragen, woher sie stammen, ob die Kinder vielleicht schon die Kita besuchen, ob es Zugangshürden gibt und falls ja, wo diese liegen, welche Angebotswünsche die Eltern haben und dann noch ein offenes Feld, wo alles eingetragen werden kann. Und wie gesagt, es ist eben dann im Dialog, genau, das wird so abgefragt. Wir haben den bewusst kurz gehalten, da es ja im Gespräch mit den Eltern erfolgt, haben wir so ein bisschen versucht, das reinzubringen, was für uns auch vom Programm her wichtig ist. Und eben, wie gesagt, dann ein offenes Feld, um eben noch alle Anliegen der Eltern aufnehmen zu können, um vielleicht dann eben mit Kooperationspartnern oder anderen Stellen noch verweisen zu können.
Ah ja, gut, ja, kurz und bündig.
Genau.
Ja, gut. Alles klar, dann sage ich mal weiter so. Klingt wirklich gut. Und ich spreche das hier meinem Team mal an und gebe das einfach weiter.
Danke.
Danke, tschüss.
Tschüss.
Liebe Teilnehmer, wenn Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte 9 und die Stern-Taste auf Ihrem Telefon. Die nächste Frage kommt von Frau Frauke Schneider-Lindlau.
Guten Tag. Bin ich jetzt erreicht werden. Sie hatten ja da erzählt, Sie nehmen bekannte Eltern für diese dialogischen Fragebögen oder diese Befragung. Werden die dann im Rahmen der Teilnahme an Veranstaltungen oder an Eltern, an Kindergruppen befragt oder haben Sie von denen irgendwelche Kontaktdaten? Hintergrund ist, dass wir alle unsere Angebote ganz niedrigschwellig, das heißt ohne Aufnahme von Kontaktdaten gestaltet haben, mit dem Nachteil, dass wir tatsächlich die Familien, wenn die nicht mehr wiederkommen, auch nicht mehr erreichen können.
Ich glaube, das ist eine ganz wesentliche Frage. In Straubing ist das eigentlich sehr überschaubar. Wir haben halt einige Unterkünfte auch, wo wir wissen, wo viele Familien leben. Und gerade jetzt auch in Corona-Zeiten bei uns war auch die Herausforderung, wie halten wir weiter den Kontakt eben zu so engagierten Familien. Und wir haben halt jetzt Gott sei Dank die Möglichkeit einfach gehabt, durch das, dass wir die Familie immer wieder sehen, ja, im Stadtgebiet, und die immer wieder zu Veranstaltungen kommen. Und wir haben zum Beispiel einen großen Familienstützpunkt auch, wo sich diese Familien teilweise auch mit engagieren. Also es gibt überall immer wieder Berührungspunkte, dass man sich nicht aus den Augen verliert. Und wenn wir wissen, wir planen eine Veranstaltung oder wir wollen was Neues aufziehen, dann informieren wir auch diese Eltern immer wieder. Das sind natürlich auch nicht extrem viele, aber das sind vielleicht aus jeder frühpädagogischen Gruppierung ein, zwei Eltern, die dann auch so als Multiplikator dienen oder die eben auch dann, wenn sie fit sind, schon in der Sprache uns helfen, das nochmal genauer zu erklären und da übersetzen und dolmetschen. Also wir haben den Luxus, dass wir die Leute jetzt, wenn sie nicht wegziehen, nicht unbedingt aus den Augen verlieren. Und die sind auch sehr treu, die kommen auch fast immer in alle Angebote, die wir so ja letztendlich wöchentlich weiter laufen haben oder immer wieder neue, besondere Aktionen planen. Da sind die eigentlich fast immer mit eingebunden.
Okay, den Luxus hat man natürlich in einer Großstadt wie München nicht
ja,
so sehr.
Genau, das ist jetzt der Luxus einer kleineren Stadt, genau.
Dankeschön.
Bitte.
Und die nächste Frage kommt von Frau Lydia Füssel.
Lydia Füssel aus Bruchsal, dem Landkreis Karlsruhe. Meine Frage, hallo, ist eigentlich auch so ähnlich wie jetzt gerade von der Vorgängerin. Also wir haben auch so ähnliche Angebote wie Sie im niederschwelligen Bereich und viel mit Begegnungen. Und da war jetzt auch so meine Frage gewesen, wie planen Sie gerade oder haben auch in den letzten Monaten geplant, weil das, also die Rückmeldung der Eltern ist, wir wollen uns wieder sehen. Also wir haben auch Kontakt gehalten über Telefon oder auch mal Balkongespräche. Ja. Aber so wie Sie betont haben, wichtig ist ja auch dieser Zusammenhalt in der Gruppe. Ne? Also dass die sich gegenseitig mit der Sprache helfen oder gegenseitig motivieren.
Ja, das ist natürlich für uns jetzt auch gerade konkret eine Herausforderung. Ich kann jetzt das Beispiel nennen. Es gibt eben ein Familienhaus, das ein Familienstützpunkt werden soll. Die haben ein Begegnungscafé dabei und jetzt in Corona-Zeiten bieten die zum Beispiel so ein Kiosk-Café, also Café to go an. Und wir haben jetzt einfach in dieser Zeit uns letztendlich jetzt darauf spezialisiert, die Familien so zu unterstützen, dass wir einfach so Spiel- und Beschäftigungsboxen und Tüten immer wieder zum Beispiel zu diesem Kiosk Verkauf bringen. Die Eltern wissen, sie können zu den Öffnungszeiten die Sachen abholen. Wir versuchen da immer ein bisschen altersgerecht und entwicklungsgerecht interessante Sachen zusammenzustellen und Fachartikel in leichter Sprache dazuzulegen. Und dort weiß ich jetzt zum Beispiel, kommen immer wieder mal vereinzelt Familien zusammen, holen sich die Sachen ab, kommen dadurch auch mal ein bisschen wieder in Berührung, immer alles schön auf Abstand. Aber letztendlich sind es halt so kleine Möglichkeiten, die wir versuchen jetzt gerade umzusetzen.
Ja, danke schön. Haben wir auch gemacht, genau.
Also ja, genau. Man muss halt aus den Möglichkeiten vor Ort, die man hat, einfach das Beste nutzen.
Ja. Dankeschön.
Bitte.
Es gibt keine weiteren Fragen.
Wenn es dann keine weiteren Fragen oder Kommentare mehr zum ersten Praxisimpuls geht, folgt nun unser zweiter Praxisimpuls zur Spielplatzkonferenz in Essen. Ich übergebe das Wort nun an Frau Paschke und an Frau Buslama El-Hamar.
Ja, hallo, einen guten Morgen auch aus dem Ruhrgebiet, aus Essen. Wir freuen uns auch dabei zu sein und wollen ein bisschen was von der Spielplatzkonferenz hier aus Essen eben halt berichten. Das ist auch im Zusammenhang passiert mit der Stadtteilmoderatorin in Essen, die in dem Stadtteil aktiv ist. Also die Stadt Essen hat ein Gesamtkonzept in Vielfalt Leben erstellt, wo eben halt alle Akteure in Essen eben halt mitwirken. Und die Stadtteilmoderatorin ist eben halt so der Kollegin, Frau Buslama El-Hamar, gegangen, die eben halt schon in dem Stadtteil ein Müttercafé eingerichtet hat und hat eigentlich eine Umfrage persönlich gestartet. Aber davon wird eben halt Frau Buslama berichten.
Ja, hallo, mein Name ist Samira Buslama El-Hamar und ich arbeite, wie Frau Paschke schon gesagt hat, im Familienzentrum in Essen-Krai. Und in Kooperation mit unserer Stadtteilmoderatorin haben wir überlegt, wie wir die Belange und Wünsche
die die Eltern aktuell beschäftigen, am besten zusammentragen können und hatte sie dann zu uns ins Müttercafé eingeladen. Dabei kam dann extrem zum Vorschein, dass der direkt anliegende Spielplatz an unserer Kita ein großes Problem darstellt, dass da sich Leute aufhalten, die eigentlich nichts auf einem Spielplatz zu suchen haben, dass der stark vermüllt ist, dass da teilweise kriminelle Geschichten gelaufen sind und das eigentlich kein Ort der Begegnung mehr ist. Und hatten dann zusammen überlegt, wie wir dieses Problem angehen können und hatten dann ganz frei eine Flipchart an unserem Nachbarschaftsfest aufgestellt und einen Informationszettel, wo das halt drauf stand, und die Eltern gebeten, anonym Wünsche, Anregungen und Veränderungsvorschläge dort aufzuschreiben, die wir dann anschließend in die Spielplatzkonferenz mit reingenommen haben. Und zu dieser Konferenz haben wir halt Leute von Grün und Gruger, also die kümmern sich um die Grünanlagen in Essen, von der Bezirksverwaltung, also von der Politik, von der Polizei, vom Ordnungsamt, die evangelische Kirchengemeinde, also viele Akteure, die auch direkte Entscheidungen bei der Konferenz treffen können, und natürlich auch den Eltern, die in der Nachbarschaft wohnen, auch zu dieser Konferenz eingeladen, um ihre Belange dort kundzutun. Und die Konferenz hat sich auch so gestaltet, dass wir nicht gesagt haben, so das und das läuft doof und jetzt macht mal einer, sondern was kann denn jeder Einzelne vielleicht dazu beitragen, um die Situation so zu verändern, dass es wieder für alle Beteiligten angenehm ist und dass dieser Spielplatz wieder dafür genutzt werden kann, wofür er auch gedacht ist. Und das Engagement aller Beteiligten war wirklich, wir waren echt begeistert über die Bereitschaft der Familien und auch von den eingeladenen Institutionen, dass sich da wirklich viel getan hat. Also der wird teilweise umgebaut, der Spielplatz. Es haben sich Elterngruppen gebildet, die dann freiwillig mit darauf geachtet haben, da die Äste mit zurückzuschneiden, dass der übersichtlicher ist, oder auch dann darauf aufmerksam zu machen, wie man denn sich auf dem Spielplatz adäquat verhält. Es haben sich Gemeinschaften gebildet, wo Eltern vorher gar nicht wussten, dass andere Eltern auch zu der Kita gehören. Wir sind nämlich auch ein sehr großes Familienzentrum. Und so haben die Eltern auch an Sicherheit gewonnen. Und ich kann nur sagen, dass auch von unserer Seite als Kindergarten das Ziel dann war, den Spielplatz mit Aktionen und offenen Angeboten mehr zu beleben. Denn wenn dann natürlich Präsenz ist, dann ist da nicht mehr so viel Raum für die anderen unschönen Dinge. Und kann halt nur sagen, dass es ein großer Erfolg war und dass wir auch Verbindlichkeiten direkt geschaffen haben. Und das nach wie vor gut läuft. Jetzt durch Corona ist es natürlich ein bisschen schwierig gewesen, gerade mit den Spielplatzsperrungen. Aber wir versuchen natürlich, dass es in Zukunft weiter anläuft und dass das nicht einschläft. Ja, das wäre es erstmal von meiner Seite.
Dankeschön. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Sie haben dann auch jetzt wieder die Gelegenheit, sich über Fragen und Kommentare zum Praxisimpuls auszutauschen.
Drücken Sie bitte dafür 9 und die Sterntaste auf Ihrem Telefon. Drücken Sie bitte jetzt 9 und Stern auf Ihrem Telefon, wenn Sie eine Frage stellen möchten. Herr Paproth, es gibt keine Fragen.
Wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt an die Praxisbeispiele oder zum Vortrag an sich, dann kommen wir nun zum Ende. Ich sage also vielen Dank nochmal im Namen der Servicestelle Kita-Einstieg an Herrn Frömpken, an Frau Kiefel und Frau Hofmann sowie an Frau Paschke und Frau Buslamer-Elhalmar. Und außerdem vielen Dank natürlich an Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, für die Teilnahme und den anregenden Austausch. Die Audioaufnahme der heutigen Telefonkonferenz und die Präsentation, die stellen wir Ihnen dann in Kürze wieder online zur Verfügung auf der vorhin schon erwähnten Website www.plattform-spi.de. Bitte nehmen Sie sich jetzt im Anschluss noch kurz die Zeit, uns direkt über den Anmeldelink ein Feedback zu geben. Den Link finden Sie in Ihrer Einladungs-E-Mail und wir schicken ihn aber auch gleich noch einmal per E-Mail an Sie. Ich möchte mich also dann für heute von Ihnen verabschieden. Ich wünsche Ihnen weiterhin ganz viel Erfolg bei Ihrer Arbeit im Bundesprogramm Kita-Einstieg. Vielen, vielen Dank, bleiben Sie gesund und auf Wiederhören.
Tschüss.